shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Vibes Magazine. Unser Podcast geht heute wieder an den Start mit Tim. Hallo, was geht ab?
Was geht, Sebastian? Schön, dich mal wieder zu hören.
Ja, gleichfalls. Und meiner Wenigkeit, wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir haben einige spannende Themen mitgebracht. Diesmal habe ich sogar ein bisschen mehr an als einen Schlauchanzug bzw. einen Bademantel. Und habe mich so ein bisschen wieder eingegroovt, bin wieder im deutschen Rhythmus. Ja, Tim, was geht bei dir? Wie war dein Spiel letzte Woche?
Lass mal nicht über mein Spiel reden, das war nämlich gar nicht so erfolgreich, sondern ich möchte lieber daran setzen, dass du heute keinen Bademantel anhast, obwohl ich dir das trotz deiner Arbeit auch zugetraut hätte.
Ja.
Aber ja, schön, dich heute mal wieder in Zivil zu sehen. Und unser Spiel, ja, wir haben keine Klatsche gekriegt letzte Woche, aber man hat uns angemerkt, dass wir gute 3,5 Wochen kein 5-gegen-5 spielen konnten. Aufgrund von Krankheiten, persönlichen Gründen waren wir im Training nicht komplett und lagen dann auch prompt nach der ersten Halbzeit mit 25 hinten und haben das Spiel letztendlich aber nur mit 8 Punkten verloren. Also wir haben ein ordentliches Comeback hingelegt in der zweiten Halbzeit, aber ja, da war dann letztendlich einfach keine Zeit mehr, um den fetten Rückstand aufzuholen.
Ja, so ist das manchmal im Basketball. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man an der Stelle 3 Euro ins Phrasenschwein. Dann nehmen wir einfach als Sieg mit, dass ich heute keinen Bademantel anhabe und starte so unsere Themen. Tim und ich haben uns gerade so ein bisschen besprochen, was war in der letzten Woche heiß, was sind so Themen, die uns und sicherlich auch euch beschäftigt haben. Wir haben ja letzte Woche kurz über Clays Rückkehr gesprochen und die war natürlich ein großes Thema und deswegen soll das und die Warriors insgesamt auch heute unser erstes Thema sein. Was hast du von der Vorstellung und von der, ja, sag ich mal, Reintroduction von Clay gehalten, Tim? Und wie bewertest du vielleicht auch seine ersten Auftritte und auch Golden State vielleicht als Gesamtteam? Haben sie ihn schon integriert? Was geht ab mit Curry, der die letzten 10 Spiele 37% aus dem Feld wirft? Und ja, die Warriors sehen für mich nicht mehr aktuell so wie ein First-Tier-Contender aus. Wie siehst du das?
Boah, da ballerst du mir natürlich jetzt wieder eine ganze Batterie an Fragen an den Kopf. Aber ich fange mal an mit dem Clay Day, mit Clays Rückkehr. Da gab es natürlich eine Menge Tamtam irgendwie um die Rückkehr gegen die Cavs. Und du hast eben deine Zweifel schon mal leicht anklingen lassen im Vorgespräch. Aber ich muss sagen, ich fand es sick so. Man hat halt wieder gesehen, dass es eine amerikanische Veranstaltung war mit einer Menge Show, mit einer Menge Entertainment irgendwie. Und ich finde, wenn jemand das in der Liga verdient hat, dann ist es unter anderem Klay Thompson, der da eine ziemlich sicke Intro bekommen hat mit einem Tribute-Video und so. Und das fand ich schon sehr, sehr nice. Und ja, gerade seine Performance war ja auch überraschend athletisch, sage ich mal. Er hatte unter anderem diesen echt sicken Dunk aus der Isolation, ich glaube, gegen Jared Allen, schlägt ihm in 1 gegen 1 und stopft dann gleich mal über ein paar Cavaliers drüber. Ja, sehr, sehr sick. Hätte ich sicherlich nicht damit gerechnet, dass jemand, der so lange Pause hat, direkt den Mut hat, seinen Körper wieder so ins Feuer zu werfen. Aber insgesamt muss man sicherlich sagen, dass es ja schön zu sehen ist, wenn man mit so einer Mentalität direkt wiederkommt nach so einer langen Verletzungspause. Ja, und anders als letzte Woche ist mein Gehirn heute nicht ganz so auf Trab. Deshalb habe ich die meisten deiner anderen Fragen schon vergessen. Also hilf mir mal eben auf die Sprünge.
Ja, also in Kombination mit Clay Thompson ist natürlich die gesamte Situation der Warriors interessant, wie die ihn integriert haben. Aber natürlich der andere Teil der Splash Brothers, der so ein bisschen Sorgen macht in den letzten 10 Spielen, Steph Curry ist in einem tiefen, tiefen Shooting Slump, trifft nur gut jeden dritten Wurf aus dem Feld und auch aus der Dreierquote. oder auch aus dem Drei-Punkte-Land wirkt er im Moment nicht wirklich sicher. Ist das für dich nur ein Slump, durch den jeder Shooter geht und der sich auch dem besten Shooter aller Zeiten nicht entzieht? Oder ist das wirklich was, worüber Fans sich Sorgen machen müssen? Weil letztendlich ist Stephen Curry jetzt auch schon 34 und wird sicherlich nicht mehr athletischer werden.
Ja, da will ich mal direkt 3 Euro hinterher ins Phrasenschwein werfen und sag mal, lass mal lieber die Kirche im Dorf. Also ich denke, das, was wir gerade von Steph sehen, das ist nicht überzubewerten. Sowas passiert, sowas hat man bei anderen Spielern auch schon gesehen. Ich denke auch, dass wir haben jetzt ungefähr die Hälfte der Saison rum. Bald haben wir All-Star-Break, beziehungsweise für Stephen Curry wird es dann wohl kein Break in dem Sinne, aber da kommen wir später sicher noch zu. Der wird wohl wieder in die Spur finden. Ich glaube, wenn man sich da bei einem Spieler in der Liga wenig Sorgen machen muss, dann ist das Steph Curry. Und deshalb ist es jetzt auch gerade in so einer Zeit, wo sie heute Nacht deutlich gegen Milwaukee verlieren und im Prinzip 48 Minuten gar keine Chance hatten, ist es auch an der Zeit der anderen Spieler zu beweisen, dass sie eben Contender sein wollen, denn anders als im vergangenen Jahr, als sie im Play-in-Tournament standen und im Prinzip alles von einem absurden Steph Curry abhing, will man dieses Jahr eben kein Borderline-Playoff-Team mehr sein, sondern man hat den eigenen Anspruch, ein Contender zu sein, und da muss eben die ganze Breite der Mannschaft zeigen, dass man das auch eben ist. Und wenn man eben so sehr von einem Star abhängig ist, dann ist man eben kein richtiger Contender, sondern eben nur eines der zahlreichen guten Teams im Westen.
Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Also ich habe die Warriors sehr, sehr stark gesehen, obwohl mir das Contender-Gerede noch nicht so wirklich gepasst hat. Ich fand es auch bemerkenswert, dass Steve Curry das selber, ich komme immer durcheinander mit Stephen Curry und Steve Kerr, das Wort Contender in den Mund genommen hat, weil er ja eigentlich eher jemand ist, der auch ein bisschen auf Understatement setzt, aber ganz klar gesagt hat, dieses Jahr haben wir einen Contender, obwohl sich ja personell außer Clays Rückkehr gar nicht mal so viel geändert hat. Natürlich sind die Warriors deutlich deeper geworden mit Nemanja Bjelić und Otto Porter zum Beispiel und auch mit ihren beiden neuen Rookies. Und eventuell kommt jetzt irgendwann auch noch James Wiseman wieder zurück, wobei da jetzt nochmal eine kleine OP stattgefunden hat, haben wir eben erfahren, Mitte Dezember. Jetzt haben die Warriors 5 ihrer letzten 8 Spiele verloren. Davor standen sie bei 27-6 und hatten, glaube ich, mit dem besten Record in der Liga. Jetzt fallen sie so ein bisschen aus dieser Spitzengruppe raus. Auf der anderen Seite hatte Draymond Green das auch vor ein paar Jahren mal beschrieben, dass diese Phase vor dem All-Star-Break gerade für Spieler, die schon 10, 15 Jahre in den Knochen haben, so mit die zermürbendste Phase im Spielplan ist, weil man eigentlich den Sinn einer 82 lange dauernden Regular Season nicht wirklich sieht und vielleicht auch nicht in jedes Spiel mit 100% reingeht. Und gleichzeitig folgt natürlich gerade die Reintegration des nominal vielleicht zweitbesten Spielers im Kader mit Klay Thompson. Von daher muss man wahrscheinlich einfach ein bisschen Verständnis haben für die Warriors in ihrer aktuellen Situation.
So ist es, da würde ich dir recht geben.
Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen.
Sehr gern. Zauber was aus dem Hut.
Wir hatten die Reihenfolge der Themen ja vor dem Podcast ein bisschen festgelegt. Tim hat wahrscheinlich besser mitgeschrieben als ich. Also ich habe noch ein paar.
Also versuchst du hier aus der Situation rauszurudern, ich verstehe. In dieser Woche ist ja noch was passiert. Und zwar kommt die ganze Trade-Maschinerie so langsam ins Rollen.
Dann hatte ich doch den richtigen Punkt aufgeschrieben.
Würde ich jetzt auch sagen. Sind da unter anderem die Knicks und die Hawks tätig geworden und haben einen Trade ausgehandelt, der Cam Reddish, Solomon Hill und ein 2025er Second-Round-Pick aus Brooklyn dann nach New York schickt. Und im Gegenzug zieht Kevin Knox um nach Atlanta, sowie ein 22er Second-Round-Pick aus Charlotte, der ebenfalls den Weg nach Atlanta findet. Ja, was ist deine Meinung zu dem Trade? Wir hatten ja eine Umfrage auf unserem Instagram-Kanal laufen, wie ihr den Trade so findet. Und da war die Resonanz aus Perspektive der Knicks sehr, sehr positiv. Denn viele von euch meinten, dass sie sehr angetan werden von dem Gedanken von Cam Reddish im Knicks-Trikot.
Ja, also ich muss auch sagen, für mich birgt der Trade aus Knicks-Sicht deutlich mehr Potenzial als auch aus Hawks-Sicht. Also für mich sind die Knicks sehr klare Gewinner dieses Trades. Das muss man natürlich immer abwarten. Ne? Letztendlich kommt es auch ein bisschen drauf an, wie hart ist der First-Rounder protected und welcher Pick wird es letztendlich. Also Trades kann man eh immer erst ein paar Jahre später beurteilen, finde ich. Aktuell hilft aber, glaube ich, Cam Reddish den Knicks mehr als Kevin Knox den Hawks, und mit Solomon Hill kriegt man auch noch einen soliden Rollenspieler, der ein guter Verteidiger ist und, glaube ich, auch ganz gut in das Konzept von Tom Thibodeau passt. Kevin Knox hatte bei Tom Thibodeau einen ähnlich schweren Stand wie auch bei den Vorgängern. Er hat es nie so wirklich geschafft, obwohl er in der ersten Saison doch auch große Spielanteile bekommen hat und auch immer mal wieder heiß läuft. Und ich hoffe noch so ein bisschen, weil ich mag ihn eigentlich als Spieler, dass er vielleicht bei den Hawks einen neuen Start bekommt. Bei Cam Reddish muss man sagen, der ist ja schon auf einem ganz anderen Niveau. Und bei dem hat man am College schon gesehen, zu was er imstande ist. Bei dem hat man letztes Jahr in den Playoff, als DeAndre Hunter ausgefallen ist, auch gesehen, dass er durchaus auch eine Starterrolle verdient hätte in der Liga. Vielleicht bekommt er die jetzt in New York. Ist auch nicht so der beste Verteidiger, aber kann in der Offense mehr als nur einen offenen Dreier treffen, sondern auch mal aus dem Pick-and-Roll selber kreieren. Und hat für mich einfach das, was man schwierig beschreiben kann. Was nur relativ wenige Spieler haben. Aber er hat letztes Jahr dann in den Playoffs praktisch von 0 auf 100 für die Hawks sofort geliefert. Und er hat für mich in seinen Augen einfach diese Abgezocktheit, es zu einem guten NBA-Spieler zu bringen. Ich hoffe, dass er da jetzt in New York die Chance zu bekommt. Die Hawks, muss man sicherlich sagen, sind der Situation aus dem Weg gegangen, ihn zu verlängern. Die haben viel Geld in Gallinari, Bogdanovic, John Collins und Clint Capella gesteckt über die letzten anderthalb Jahre und hätten ihn sicherlich nicht noch bezahlen können wollen. Und gehen jetzt diese Entscheidung aus dem Weg. Ob Kevin Knox überhaupt eine Rolle spielen wird in Atlanta, muss man sehen. Aber für mich sind die Hawks klar Verlierer dieses Trades, weil sie ordentlich Qualität abgegeben haben. Wie siehst du das?
Ich muss sagen, gerade aus Knicks-Perspektive finde ich das auch äußerst positiv zu betrachten, weil wenn man sich die Spiele der Knicks in die Saison anguckt, dann sieht man einfach, einerseits im Gegenteil zur vergangenen Saison einfach eine Defense, die auf einem deutlich schlechteren Niveau spielt, was sie ja im vergangenen Jahr ausgezeichnet hatte, dass man dachte, oh wow, Tom Thibodeau kommt wieder zu irgendeinem Team und macht daraus ein Team voller Bulldoggen, die alle heiß sind zu verteidigen und ihre Gegner irgendwie zu zermürben. Und in der Offense hatte man dann irgendwie Julius Randle, der das allermeiste irgendwie rausgerissen hat. Davon sieht man in dieser Saison nicht mehr so viel. Einerseits, was ich angesprochen habe, ist die Defense lange nicht mehr so gut wie in der vergangenen Spielzeit. Und zusätzlich kommt, dass Julius Randle in diesem Jahr einfach deutlich unter seinem Niveau vom letzten Jahr spielt. Also letztes Jahr war er dann letztendlich All-Star. In diesem Jahr ist er also wirklich Meilen davon entfernt, irgendwie in dem Gespräch zu sein. Da gab es ja in dieser Woche auch, ich meine, es war in dieser Woche oder ist es schon letzte Woche gewesen, wo er dieses Spiel hat gegen San Antonio. Er macht insgesamt im ganzen Spiel 2 Punkte, wird dann im MSG ausgebuht, zeigt den Daumen runter irgendwie und hat sich dadurch sicherlich keine Freunde gemacht, hat sich im Nachhinein auch klar dafür entschuldigt. Aber worauf ich hinaus wollte, ist einfach, dass die Offense der Knicks einfach unglaublich uninspiriert ist. Also ohne Kemba Walker, der zurzeit ausfällt, und ohne Derrick Rose, der noch längere Zeit ausfallen wird, hat man ohne Randle, der in diesem Jahr nicht so wirklich kreiert, hat man niemanden, dem man den Ball in die Hand geben kann. und verlässlich einem Punkte bringt, außer vielleicht RJ Barrett, der vor allem in den letzten ein, zwei Wochen wieder deutlich an Fahrt gewonnen hat und deutlich besser spielt als noch zu Beginn der Saison, wo man sich ja auch schon den ein oder anderen Zweifel an seiner Perspektive hatte. Und da ist Cam Reddish einfach eine sehr gute und sinnvolle Ergänzung, weil er jemand ist, der den Ball in der Hand haben kann und kreieren kann. Und daran fehlt es den Knicks einfach im Moment. Und deshalb denke ich, kann man sich als Knicks-Fan wirklich sehr darüber freuen, weil man im Gegenzug eben nichts Nennenswertes abgegeben hat. Natürlich Kevin Knox, der sicherlich noch eine Art von Perspektive in der NBA hat, aufgrund seines Alters, aber eben im Jersey der Knicks nie so wirklich der Second-Round-Pick war, von dem so viele irgendwie geträumt hatten, der dann letztendlich bislang eigentlich nur RJ Barrett war, von den vielen Draft-Picks, die sie in den letzten Jahren hatte. Und deshalb bin ich sehr gespannt auf diese Due-Connection zwischen Barrett und Reddish, die sich bestimmt beide auch persönlich darüber freuen werden, wieder zusammen zu spielen. Und wer weiß, wenn Zions Leiden noch die ein oder andere Zeit weitergeht und da vielleicht Zweifel an seiner NBA-Tauglichkeit, was seine Verletzungsanfälligkeit angeht. Vielleicht sehen wir ihn ja nach meinem auch im Knicks-Trikot und dann haben wir gleich alle drei wieder zusammen und das wäre doch eine klassische NBA-Cinderella-Story, aber so weit wollen wir jetzt gar nicht gehen. Hoffen wir, dass Zion schnell gesund wird, dann im Trikot der Pelicans ein paar Körbe abreißt und dann sind wir auch alle, glaube ich, sehr gut zufrieden.
Ja, das stimmt. Das wollen wir, glaube ich, alle sehen. Das Szenario, was du gerade beschrieben hast, würde Mike Krzyzewski aber auf jeden Fall freuen, könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube, wir sind uns auch einig, dass Zion nicht bis zum Ende der Karriere in New Orleans spielen wird. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Noch ist er ein paar Jahre an seinen Rookie-Scale-Contract gebunden. Eine kleinere Randnotiz, trotzdem aber auch ein relativ bekannter Name in Fankreisen und unter Meme-Freunden ist Bol Bol, der diese Woche auch getradet wurde von den Nuggets zu den Pistons, die den Trade aber dann einige Tage später platzen ließen, weil Bol Bol nicht durch den Medizincheck gekommen ist, was ein bisschen verwundert, weil er zwar im College mal auch eine ganze Saison ausgefallen war und sich von einem der heißesten Highschool Aspiranten dann zu einem Second Rounder entwickelt hatte am College in Oregon. Wie siehst du das? Mich hat es eigentlich gefreut, dass er bei den Pistons mal eine Chance bekommt, weil er hat immer mal wieder Ansätze gezeigt. Letztes Jahr gab es ja diese Vorbereitungsspiele in der Bubble, wo er sogar neben Jokic gestartet hat und ich glaube, wir können uns alle noch an diese Szene erinnern, wo er den Rebound holt und dann den Ball nach vorne bringt. Jokic will ihn eigentlich haben und er nimmt einen Pull-Up-Dreier und aus dem Rhein und die ganze NBA war auf einmal in einem Bull-Bull-Fieber. Aber danach kam er meistens nicht mehr viel. Und jetzt platzt das Ding. Denver war wohl sehr überrascht über die Entscheidung der Pistons. Er wird jetzt im Sommer Restricted Free Agent. Wie bewertest du seine Situation?
Ein Aspekt, den ich da mal dranhängen möchte an die ganze Geschichte mit diesem Trade, der letztendlich gecancelt wurde, war eine Reaktion darauf von keinem ganz Unbekannten, und zwar von Donatas Motiejunas, den sicherlich einige von euch noch aus seiner Zeit in Houston kennen. Und der hat auf Adrian Wojnarowskis Tweet geantwortet, how many times, und dann hat er die Players Association verlinkt, how many times will they let this happen? Also spielt er darauf an, auf Nachfrage eines anderen Twitter-Users, spielt er darauf an, dass es damals die gleiche Geschichte mit ihm gab, da er wohl auch damals durch einen Medizintest gefallen ist. Fand ich insgesamt eigentlich ganz interessant, dass sich ein noch aktiver Euroleague-Spieler zu seiner, verpassten Medizincheck oder nicht bestandenen Medizincheck äußert und dafür irgendwie die Players Association nicht verantwortlich macht, aber darauf hinweist, dass es da möglicherweise irgendwelche Fehler im System geben könnte. Fand ich ganz interessant und dachte, das kann ich sicherlich mal ansprechen. Und was Bol Bols Situation in Denver betrifft, Ich denke, er wird jetzt selber wissen, dass Denver nicht unbedingt weiter mit ihm plant, je nach Gegenwert. Also man kommt sich sicherlich als Mensch nicht ganz so gut vor, wenn deine Mannschaft dich wegschickt, man den Medizincheck dann auch irgendwie vermasselt, aus welchen Gründen auch immer, und dann wieder zurück zu der Franchise muss, die einen weggeschickt hat. Und ja, weiß ich nicht. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, damit umzugehen. Und deshalb bin ich auch sehr gespannt, was aus der Geschichte noch wird, weil, wie du gerade angesprochen hast, das könnte ein sehr interessanter Spieler sein oder werden in Zukunft. Und ich bin gespannt, was da passiert.
Ja, zu der Awkwardness kommt auch noch dazu, dass die Nuggets James Ennis einen 10-Tages-Vertrag gegeben haben, inklusive Bol Bols Trikotnummer. Wenn er zurückkommt in den Locker, ist nicht nur sein Platz wahrscheinlich weg, sondern auch noch seine Trikotnummer. Also der Junge kann einem schon echt leid tun. Aber so ist die NBA. Die NBA ist ein Geschäft und man merkt es immer wieder.
Gut, dann machen wir einen Haken an die Trades. Und ich denke, wir sind uns beide einig, dass das jetzt der erste Stein in der ganzen Lawine war. Denn die Trade-Deadline rückt näher. Und ich denke, alle NBA-Fans freuen sich auf diese Zeit, wenn Woj und Shams twittern und Social Media belagern mit ihren Bomben. Ich freue mich, was die NBA in diesem Jahr so zu bieten hat.
Ja, auf jeden Fall. Also je näher an die Deadline man kommt, desto öfter checkt man irgendwie gefühlt sein Twitter oder sein Real GM oder wo man auch immer seine NBA-Nachrichten herkommt. Und es wird sicherlich ja noch an der einen oder anderen Stelle was passieren. Gehen wir gleich auch noch mal kurz drauf ein, weil ein Name kommt ja da immer mal wieder zum Vorschein. Aber ja, bis dahin sollen wir mal uns ans All-Star-Thema ranwagen.
Wir können ans All-Star-Thema dran, aber ich merke, deine Notizen sind löchrig. Wir haben eben über die Hawks gesprochen. Wollen wir mit der nicht ganz so nennenswerten Leistung der Atlanta Hawks der vergangenen Tage, wollen wir uns erst an das Thema wagen?
Ja, das passt besser vom Ablauf. Ja, und zwar die Hawks und auch die Nets bleiben im Moment extrem hinter den Erwartungen zurück. Die Hawks stehen bei 17 und 23 und es gibt sogar Diskussionen, ob Trae Young ein All-Star sein kann, wenn sein Team im Osten bei 17 und 23 steht. Und auf der anderen Seite haben wir die Nets, die mit dem ganzen Wirbel um Kyrie zwar immer noch gut dastehen auf Position 3 im Osten, aber auch vor dem Game-Winner von Cam Thomas 5 Spiele zusammen zu Hause verloren hatten in Folge und ja, auch nicht mehr so wirklich wie der absolute Contender aussehen, die sie am Anfang noch der Saison waren. Fangen wir mal mit den Hawks an. Letztes Jahr in den Eastern Conference Finals gestanden mit einem relativ jungen und unerfahrenen Team. Ich glaube, die allgemeine Erwartungshaltung war schon, dass man daran anknüpft. Wie erklärst du dir das, dass das bisher nicht passiert ist?
Boah, da stellst du natürlich hier gerade direkt mal so eine Bachelorarbeit als Thema hin. Ja, schwer zu sagen. Ich war auch sehr, sehr, sehr guter Dinge, was die Hawks angeht vor der Saison. Ich denke, so wie die allermeisten NBA-Fans hat man deutlich mehr erwartet. Mit der Mannschaft, die doch in den Playoffs sehr, sehr gut zusammen aussah, mit dem Trainerwechsel, den sie im vergangenen Jahr hatten, der diesen Aufschwung gebracht hat, mit dieser Mega-Winning-Streak damals, der sehr überzeugenden Serie gegen die Knicks, dem überraschenden Erfolg gegen die 76ers und dann haben sie sich auch schon noch echt teuer verkauft gegen den späteren Champ aus Milwaukee. Ja, ich muss sagen, woran liegt's? Sicherlich nicht an Trae Young. Du hast gerade die Frage nach dem All-Star-Status irgendwie aufgemacht. Ich denke, an ihm, zumindest an seiner Offense, liegt es in diesem Jahr nicht. Da überragt er mal wieder seine Mannschaft und ist der Superstar, den man irgendwie haben möchte und der von dem man irgendwie ausgeht, was er bringt. Dann muss man sagen, hatte Bogdanovic einen sehr schwierigen Start in die Saison, der verglichen an seiner Leistung während der Playoffs sicherlich nicht unbedingt einen Schritt nach vorne gemacht hat, aber wenn man ehrlich ist, jetzt seit kurzer Zeit auch wieder, ja, da geht der Trend auch eher wieder nach oben. Dann hat man Clint Capella. Ich meine, was bringt dir Clint Capella? Das ist sicherlich niemand, dem du den Ball zuwerfen kannst und der dir einen nach dem anderen Bucket irgendwie gibt, sondern das ist halt jemand, der auf das Zusammenspiel mit Trae Young angewiesen ist, der dir zusätzlich eine Menge Rebounds holt und ja, diesbezüglich einfach niemand ist, der aus eigenen Stücken dir irgendwie Spiele gewinnt. Dann hat man John Collins, den man jetzt nach seinen wirklich starken Playoffs einen dicken Vertrag irgendwie gegeben hat, der aber auch nicht der Star geworden ist, was man sich im Laufe der Playoffs vielleicht irgendwie erhofft hatte. Klar spielt er jetzt keine verkehrte Saison, aber er ist einfach eben nicht in diesem Dunstkreis All-Star, würde ich sagen. Ist ein sehr, sehr starker Rollenspieler mit Sicherheit, aber da hat man gerade nach seinen Leistungen in den Playoffs sicher mehr erwartet. Und dann ist da wahrscheinlich noch das dickste Fragezeichen noch gar nicht angesprochen, und das ist Danilo Gallinari, von dem man gerade offensiv irgendwie ja, Entlastung erwartet, die er aber einfach bestimmt auch aufgrund seines mittlerweile fortgeschrittenen Alters einfach nicht mehr bringt oder nicht mehr so bringen kann, wie du es dir bei dem Vertrag irgendwie erhoffst. Deshalb muss ich sagen, also ja, schwierig, da wird sicherlich was passieren. Vor der Trade-Deadline, da wird man sicherlich versuchen, den Kader umzubauen oder zu verstärken. Der GM Travis Schlenk hat sich auch schon dazu geäußert, sehr selbstkritisch darüber, dass man den Kader nicht weiter angepasst hat im Sommer. Ja, da wird man sehen, was passiert, aber ich denke, an Roster-Changes wird da kein Weg dran vorbeigehen. Diese Woche ja war davon zu lesen, dass außer Trae Young und ich meine Clint Capella niemand ja irgendwie den Status hatte, unverkäuflich zu sein. Deshalb, ja, da bin ich sehr gespannt, was passiert, denn da wird was passieren.
Da stimme ich absolut zu. Und ich fand das auch bemerkenswert, in welcher Offenheit Travis Schlenk das angesprochen hat, weil so der GM ja schon auch eine gewisse Trumpfkarte frei, wenn die Liga weiß, dass er auf jeden Fall was machen will. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Weckruf an seinen Kader. Hey, ihr seid bis auf Trae Young. Wen hattest du als zweites genannt?
Ich meine Clint Capella. Aber
Clint Capella, der auch natürlich einen ziemlich untradebaren Vertrag hat. Alle nicht unantastbar, kann auch nochmal ein kleiner Push sein. John Collins finde ich super interessant, du hast auch schon angeschlossen, der war vor 2 Jahren, stand er bei 20 und 10 und war eigentlich auf dem Weg zum Abi, zum Abo.
Zum Abi. Da.
Ja, zum Abi, glaube ich, reicht es intellektuell nicht so bei ihm, wenn man sich mal ein paar Interviews anhört, aber auf jeden Fall zum Abo All-Star, aber ja, er kriegt es nicht hin, das auch mal konstant über 80 Spiele abzurufen. Ne? Also abgesehen davon, dass er auch Schwierigkeiten hat, 82 Spiele überhaupt zu bestreiten, immer wieder verletzt ausfällt, hat er eine sehr unkonstante Rolle und ist natürlich auch, also hält nicht mit der Wahrheit zurück, dass er sehr unzufrieden teilweise ist mit seiner Rolle, mit seinen Touches, aber auch generell mit der Offense, in der Trae Young ja sehr, sehr oft den Ball, ähnlich wie Luka Doncic bei den Mavs, in der Hand hält und kreiert. Und hat das auch schon öffentlich über die Medien geäußert. Und ich bin mir fast sicher, dass wir da irgendwann einen Change sehen werden und die beiden nicht für immer miteinander spielen werden. Wobei den Fit eigentlich sehe ich den schon, ne? Weil die beiden können das Pick-and-Roll zusammenlaufen. John Collins kann im Pick-and-Pop agieren, kriegt aber auch den Roll ganz gut hin und arbeitet am offensiven Brett super. Aber ich finde auch, er kriegt nicht genügend Touches in Atlanta. Und ich denke schon, dass es ein Spieler ist, der mit 15 bis 20 Shot Attempts auch nochmal einen Schritt nach vorne machen könnte. Die Hawks haben natürlich so ein bisschen das Problem, dass sie auch echt viele Waffen haben und jeder auch seine Würfe kriegen muss. Aber wenn ich mir angucke, dass so ein DeAndre Hunter auch von 15 auf 11 Punkte runtergegangen ist, wo auch alle gedacht haben, der macht eher einen Schritt nach vorne und jetzt Cam Reddish auch weg ist, wird es dann auch schon schnell wieder eng, wenn so ein Bogdanovic nicht trifft. Und der hat ja auch immer mal wieder Verletzungsprobleme. Gallinari macht die wenigsten Punkte seit seinem Rookie-Jahr und wird sicherlich auch nicht mehr schneller werden, ist in der Verteidigung absolute Liability. Also irgendwie sehen die Hawks doch nicht mehr so gut aus wie der Finalist, der sie noch im Sommer waren. Aber mal abwarten, die Saison ist ja auch noch lang. Wir sind gerade mal bei der Halbzeit und wenn du 10 gewinnst oder gewinnst mal 8, dann bist du schnell im Osten auch wieder relativ oben, relativ weit oben mit dabei. Ich würde sagen,
eine Sache würde ich da auch noch an die Hawks ergänzen wollen. Also einerseits hat man natürlich das zweitbeste Offensive Rating der Liga, was natürlich für Trae Young spricht. Andererseits hat man auch das drittschlechteste Defensive Rating der Liga. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn du es einfach nicht schaffst, dass deine Gegenspieler dir reihenweise Eimer hinterherwerfen. Brauchst du dich nicht wundern, dass du Spiele verlierst gerade gerade in diesem Jahr sehr starken Osten. Und hinzu kommt, was du gerade sagtest, DeAndre Hunter war die Saison wieder lange verletzt. Also wird man da auch sehen, inwiefern die Hawks ihm da das Vertrauen schenken werden und über seine Verletzungshistorie hinwegsehen. Und wenn man sich die Kaderzusammenstellung weiter anguckt, dann fragt man sich auch ja, wer ist denn jetzt eigentlich der deine Leute verteidigt? Da hast du einerseits vielleicht DeAndre Hunter, dem du das zutrauen könntest. Dann hast du Clint Capella, dem du defensiv auch eine Menge zutrauen kannst, aber dann hört es auch schon auf. Und gerade auf den Guard-Positionen ist das halt einfach viel zu wenig. Trae Young muss man sowieso überall, wo es geht, irgendwie verstecken. Bogdanovic ist nicht der Verteidiger, dem du zutraust, jetzt dein Go-To-Wing-Verteidiger zu sein. Dann ist es einfach schwer. Und da bin ich gespannt, was passiert. Ich habe es schon gesagt. Und von mir aus, next team.
Auf zu den Nets, sage ich mal, die letztes Jahr ganz kurz vor den Finals standen und knickt Kyrie nicht um und pullt sich James Harden nicht den Hamstring, wohl auch in den Finals gelandet werden und auch einen guten Shot gehabt hätten, das ganze Ding zu holen. Da hat sich im Sommer auch ein bisschen was getan. Nets haben deutlich an Tiefe verloren im Kader, haben mit Patty Mills aber auch einen starken Spieler dazu bekommen, hatten extreme Corona-Sorgen, nicht nur durch Currys ausbleibende Impfung, sondern auch während der Saison, dass Spieler immer wieder ins Protokoll mussten. Sahen zwischendurch dann trotzdem aber ganz gut aus, was KD da über die ganze Saison abreißt, ist absolutes MVP-Niveau. Und James Harden hat sich nach einer doch eher moppeligen ersten Phase in der Saison auch wieder in Form gespielt und gehört zu den besten Assistgebern der Association und sieht auch wieder in der Shot Creation, in der Isolation spritziger aus, finde ich. Aber trotzdem haben die Nets einige Spiele verloren und stehen nur noch auf Platz 3 im Osten. Macht dir das Sorgen? Glaubst du, dass das nur eine Phase ist? Wie siehst du das?
Boah, das ist wieder so eine Mannschaft, die man meiner Meinung nach einfach nur sehr schwer einschätzen kann. Einfach aus der Tatsache, dass sie bis auf Weiteres mit der Irving-Situation nie eine richtige Rollenzuweisung haben können, weil in Heimspielen darf Irving nun mal nicht spielen. Dementsprechend ist dann Patty Mills irgendwie der Starter. Und nimmt auch deutlich mehr Würfe, als wenn Irving am Start ist. Und wenn du so einen Spieler wie Kyrie Irving hast, der in jeder Offense der NBA eine richtig, richtig große Rolle einnimmt und du ohnehin zwei Spieler hast mit MVP-Niveau, also ich meine grundsätzlich jetzt, ich will jetzt hier nicht den MVP-Harden-Case aufmachen, sondern vom generellen Niveau oder vom Level, auf dem sie normalerweise spielen, dann ist das einfach nicht so leicht, innerhalb des Teamgefüges ja irgendwie einen Rhythmus zu finden und dir Gewohnheiten anzueignen und auch defensiv irgendwie besser zu werden und ja das offensive Zusammenspiel irgendwie zu regeln. Und dementsprechend überrascht mich das nicht, dass das bei den Nets irgendwie jetzt stottert, gerade als seitdem Irving irgendwie, seitdem die Nachricht aufploppt, dass Irving wieder am Start sei und die Nets irgendwie möchten, dass er so einen Teilzeitjob in der NBA übernimmt mit den Auswärtsspielen, wo er nach Gesetz spielen darf. Und das ist sicherlich auch nicht einfach zu coachen für Steve Kerr, jetzt sage ich schon Steve Kerr, für Steve Nash natürlich. Und ja, das ist sehr schwierig irgendwie einzuordnen, aber was mich einfach am meisten überrascht, sind die Niederlagen gegen die Teams, die man eigentlich schlagen sollte, rein aus der individuellen Qualität. Also wenn ich mir den Schedule der Nets angucke, dann sehe ich eine Niederlage gegen die Thunder in der letzten Nacht. Vielleicht als Hinweis, heute ist Donnerstagabend, also jetzt gerade. Dann verlieren sie in Portland. Na gut, sie verlieren gegen die Bucks, was jetzt kein Beinbruch ist. Also da kann man mal verlieren. Du verlierst gegen Memphis, sicherlich auch in Ordnung, aber du verlierst auch gegen die Clippers. Du verlierst gegen Philadelphia, du verlierst gegen Orlando. Du verlierst auch gegen Houston, du verlierst gegen Chicago, was auch in Ordnung ist. Aber man sieht, es sind halt Teams dabei, die du eigentlich schlagen möchtest. Und gerade wenn der Motor irgendwie stottert, dann willst du gerade gegen die Mannschaften, die vermeintlich Laufkundschaft sind, deine Siege einholen und gerade zu Hause die Siege einholen, damit du vielleicht auch on the road ein bisschen was liegen lassen kannst. Und deshalb ist ja die Situation der Nets echt, echt schwer. Und ich denke, wie im echten Leben von uns allen, würde eine Impfung ja ihre Lage deutlich einfacher machen und angenehmer machen.
Ja, da stimme ich dir ja definitiv zu. Ich finde es auch aus Teammate-Perspektive sicherlich nicht so ganz glücklich, was Kyrie da seinem Team angetan hat. Auch wenn sich Durant und Harden ja öffentlich weiter vor ihn stellen, sagen beide natürlich und Harden auch explizit, ja, wir könnten ihn auch ziemlich gut jede Nacht gebrauchen. Und KD spielt fast 40 Minuten im Schnitt, was bei seiner Verletzungshistorie sicherlich auch keine optimale Vorbereitung für die Playoffs ist. Ich finde, die Nets haben aber auch einige Enttäuschungen im Kader, und zwar Blake Griffin und Paul Millsap spielen doch deutlich oder fallen doch mit den Jahren deutlich ab. Wenn man sich Blake Griffins Rolle letztes Jahr oder auch noch in den Playoffs angeschaut hat, teilweise wurde er von Steve Nash sogar komplett aus der Rotation verbannt. Die Nets relyen auf LaMarcus Aldridge, der eigentlich schon seine Karriere beendet hatte, jetzt aber unter den Top 3 Scorern zu finden ist, wenn man Kyrie und seine drei Spiele mal rausnimmt. Sie haben natürlich auch Corona-Verletzungspech, hatte ich schon angesprochen. Joe Harris hat nur 14 Spiele gemacht. Hatte ich auch im Eindruck, dass er irgendwie diese Saison nichts trifft. Trifft 47% aus dem Dreierland. Hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber ja, da fehlt es irgendwie auch an guten Rollenspielern mittlerweile. Bin gespannt, ob da noch was passiert, ob Sean Marks noch mal ein paar Hebel in Bewegung setzt und wir da vielleicht noch die eine oder andere Änderung im Roster sehen werden, wobei natürlich mit den drei Stars auch, was den Salary Cap angeht, nicht ganz so viel möglich ist. Aber der ein oder andere Buyout-Kandidat war ja letztes Jahr für die Nets schon sehr interessant, auch kurz nach der Deadline. Ja, dann wollen wir das Thema, glaube ich, mal schließen und gehen von, sage ich mal, zwei negativen Überraschungen zu einer positiven Überraschung, und zwar den Memphis Grizzlies, die 11 Spiele in Folge gewonnen haben und die ja immer so ein bisschen unter dem Radar fliegen, kleiner Markt, nicht so viele Spiele im National TV. Die Grizzlies überzeugen nicht nur durch Grit and Grind, sondern auch durch eine schöne Offense mittlerweile und haben natürlich mit Ja Morant einen absoluten Superstar in ihren Reihen, der auch auf dem Weg ist, sich in eine MVP-Diskussion einzuschalten, wo Desmond Bain auch diese Woche die Diskussion angestoßen hat auf einer Pressekonferenz. Ja, wir sollten vielleicht uns nicht darüber unterhalten, ob er All-Star ist, sondern ob er zu den besten Point Guards der Liga gehört. Gehört er das schon?
Ja, erstmal eine weitere positive Entwicklung ist natürlich, dass du hier unser nächstes Thema direkt auf dem Schirm hast. Das freut mich auch sehr. Und zu deiner Frage, ja, ich würde sagen, wenn man sich die aktuelle NBA anguckt, dann nennen wir vier Guards, die besser, oder vier Point Guards, die besser sind. Also ich denke schon, man kann bei Ja Morant aktuell davon reden, dass er zu den besten Point Guards der Welt, der Welt ja natürlich, und der NBA, dass er dazugehört. Und nach aktueller Verfassung, wer ist denn stärker? Also Steph Curry haben wir eben drüber gesprochen, der sonst so mein allererster Gedanke wäre, ist so ein bisschen am Struggeln. Da würde ich im Moment Ja Morant vorne sehen. Chris Paul spielt eine starke Saison. Aber ob der jetzt zwangsläufig besser spielt als Ja Morant, da müsste man sich vielleicht in einem eigenen Podcast mal drüber unterhalten. Trae Young spielt noch auf einem starken Niveau. Ich vergesse jetzt sicherlich auch noch ein paar Leute, aber er hat sicherlich eine Daseinsberechtigung in diesem Kreis der stärksten Point Guards. Aber wie so oft in der NBA, wer weiß, wie das in 2 Wochen aussieht, gerade unter Covid-Bedingungen. Wer weiß, wie lange die Grizzlies in der Besetzung spielen können, wie lange die Leute gesund bleiben. An der Stelle natürlich toi, toi, toi. Aber ja, das Geschäft ist schnelllebig. Im Moment würde ich sagen, surf auf der Welle, junger Mann. Weiter geht's.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also als du gerade gesagt hast, nennen wir mal vier bessere, bin ich mal so die Teams der NBA durchgegangen und es wird im Moment wirklich schwierig. Die dann noch in Frage kommen, hast du mit Ausnahme vielleicht von Jrue Holiday, den ich auch als Two-Way-Spieler ganz oben in der Elite-Klasse der Point Guard sehe. Da kommt sonst nicht mehr viel. Ne? Russell Westbrook kann man sicherlich nicht mehr dazu zählen. Der natürlich auch über die letzten 10 Jahre diese Position extrem geprägt hat. Damian Lillard fällt 6 bis 8 Wochen aus und spielt mit den Blazers auch eine sehr unterdurchschnittliche Saison. Und dann wird es schon eng. Klar, Luka Doncic, der aber auch natürlich kein klassischer Point Guard ist, ne, und auch in den Playmaking-Verantwortungen viel von Jalen Brunson unterstützt wird. Wenn man den als Point Guard zählt, dann steht er sicherlich noch vor Ja Morant, aber so viele gibt es da nicht. Und ich bin gespannt, wie weit das geht für die Grizzlies. Die haben auf jeden Fall einen bockstarken Grundbau auch für die nächsten Jahre. Wenn man sich da das Trio allein um Morant und Jared Jackson Jr. und Desmond Bane anschaut, dann haben die noch einen, Brooks. Dylan Brooks, der aber auch immer mal wieder mit Verletzungen zu tun hat, jetzt auch schon wieder ausfällt. Das kann sicherlich auch für die nächsten Jahre noch eine interessante Mannschaft sein. Und ich bin gespannt, wie weit dieses Streak noch geht. Sie sind jetzt schon auf 3 Siege ran an die Warriors. Und gerade im Westen ist ja der Heimvorteil auch nochmal von einer riesigen Bedeutung. Also Stand jetzt würden sie gegen die Nuggets spielen, aber mal in der ersten Runde den Suns und den Warriors aus dem Weg gehen und den Jazz auch noch. Von daher die Regular Season im Westen, die Platzierung auch immer viel wert. Ja, dann haben wir, glaube ich, zum Thema Grizzlies auch soweit alles gesagt. Ein so All-Star in Morant, ein ziemlich wahrscheinlichen All-Star in Morant, so nennen wir ihn mal, haben wir schon angesprochen. Wir hatten ja diese Woche auf unserem Insta-Kanal unsere All-Star-Lineups gepostet und wollten die auch noch mal kurz besprechen. Wir können im Osten, denke ich, mal anfangen, weil E geht vor W. Wen hast du da auf Guard gesetzt und wen hast du im Frontcourt gesetzt? Oder ich würde sagen, wir gehen erstmal die Guards durch, Osten und Westen, und dann schauen wir uns die Frontlines an.
Ich denke, der Osten ist schnell getan, weil wenn ich mich nicht vertue, dann haben wir alle die gleiche Line-Up im Osten gewählt. Von daher können wir die Geschichte kurz machen. Und wenn man sich die Ergebnisse des Fan-Votings anguckt, dann kommt tatsächlich auch genau diese Line-Up raus. Und zwar besteht, muss ich natürlich Philly außen vor lassen, der eine sehr deutsche Brille aufhatte bei seinem All-Star-Voting. aber wenn man sich die restlichen Lineups anguckt, dann haben wir Trae Young und DeMar DeRozan als Guards und ich denke, da darf es auch eigentlich keine zwei Meinungen geben.
Ja.
Und dann haben wir Kevin Durant, den wir gerade kurz angesprochen haben, der auf MVP-Niveau spielt, Joel Embiid, der wieder eine bockstarke Saison spielt und definitiv in diesem MVP-Gespräch auch irgendwie ein Wörtchen mitzureden hat. Und dann Giannis Antetokounmpo, der in dem MVP-Rennen auch ein Wort mitzureden hat. Also da gibt es gar nicht so viel Auswahl, da darf es auch gar nicht so eine große Diskussion geben. Also die fünf scheinen gesetzt zu sein, nicht nur bei uns, sondern auch im globalen Fan-Voting der NBA.
Ja, sehe ich genauso, müssen wir uns gar nicht lange mit aufhalten und dann gucken wir direkt mal Richtung Westen. Da finde ich schon ein bisschen interessanter, zumindest was den Frontcourt angeht, aber auch im Backcourt hatten wir da unterschiedliche Meinungen. Also Steph Curry kam häufig vor, Chris Paul kam häufig vor, aber ja auch noch ein paar andere Spieler. Wen hattest du da im Backcourt?
Mein Backcourt bestand zum einen aus dem eben angesprochenen Ja Morant und sein Partner meiner Wahl zur Folge wäre Devin Booker. Und da hat es aber den ganz einfachen Grund, dass ich Steph Curry außen vor gelassen habe, wenn man sich die Votes anguckt, dann ist Curry aktuell mit knapp über 4 Millionen Votes aktuell führender im Westen und mit großem, großem Abstand zu den anderen Guards. Von daher, was die Wahl angeht, führt gar kein Weg mehr dran vorbei, dass Steph Curry das All-Star-Game starten wird. Die Frage ist nur noch, ob er oder LeBron James die Teams picken werden für das Team Curry oder Team LeBron dann. Und mein Backcourt-Partner war Devin Booker. Das hat einfach den Grund, dass die Suns wieder eine sehr, sehr starke Saison spielen und Devin Booker da einfach ein großer Teil bei ist. Also mittlerweile ist er einfach nicht mehr der Good Stats on a Bad Team Guy, sondern er ist einfach gerade mit Chris Paul zusammen irgendwie ein richtiger Leader geworden. Meiner Meinung nach kann man sehen, dass er sich da eine Menge abgeguckt hat, gerade im Auftreten auf dem Feld. Defensiv hat er sich klar verbessert im Vergleich zur Vergangenheit. Und deshalb ist Devin Booker mein Platz, beziehungsweise mein zweiter Guard. Muss aber auch sagen, dass ich gerne Donovan Mitchell noch mit reingenommen hätte und da wäre die Waage so auf 50-50 bei mir ausgeschlagen. Ich habe mich letztendlich aber für Booker einfach aus Sympathiegründen entschieden. Ja. Wie sieht es bei dir aus?
Also Spider-Mitch hat es bei mir in die Starting Five geschafft. Ich finde, zusammen mit Gobert spielt er mal wieder eine überragende Regular Season. Da wird es sicherlich in den Playoffs interessant, ob die Jazz da dann endlich mal zusammenkriegen. Ich habe ihn da Booker oder auch Paul vorgezogen, die es auch beide verdient hätten und habe mich aufgrund des ersten Saisondrittels für Steph Curry entschieden, weil er die Warriors quasi im Alleingang an die Spitze der Western Conference geschossen hat und da bis zu seinem Dreierrekord eigentlich ziemlich überragende Stats bei guten Quoten aufgelegt hat. Das hat sich aber jetzt so in den letzten Spielen ein bisschen gewandelt und die Argumente für Paul und Booker lassen sich da sicherlich finden. Wie auch im Frontcourt für die dritte Position, weil ich denke, zwei Positionen sind nicht wirklich diskutabel, dass James und Jokic starten müssen. Da werden sicherlich die meisten NBA-Fans zustimmen. Auf der dritten Position ist es ein bisschen spannender. Da liegt im Moment im Fanvote Andrew Wiggins auf Position 3. Und das spricht für mich doch eher dafür, dass die Warriors einen guten Job machen bei der Mobilisierung ihrer Fans, weil er spielt natürlich eine starke Saison. Man kann sagen, vielleicht die stärkste seiner Karriere, auch wenn er schon mal deutlich mehr gescored hat, aber super effizient bei einem Top-Team in der Western Conference, das hat er noch nicht geschafft. Ich habe mich aber für Paul George entschieden, der bis zu seiner Verletzung auch eine überragende Saison gespielt hat und die Clippers alleine im Playoff-Rennen hält. Habe aber lange überlegt zwischen ihm und Rudy Gobert, der für mich wieder einer der Kandidaten auf den Defensive Player of the Year ist. Aber im All-Star-Game hätte ich lieber George Athletic und Highlight-Plays gesehen. Wie sieht es bei dir aus, mein guter Tim?
Bei mir sieht es so aus, dass ich mich für Draymond Green entschieden habe. Und ich bin etwas überrascht gewesen, als ich unsere Ergebnisse dann gesehen habe, dass ich der Einzige war, der Draymond noch in der Starting Five gesehen habe. Denn ich muss sagen, wir sehen in dieser Saison einen absoluten Vintage Draymond Green, der auf dem Level spielt, auf dem er während dieser Warriors-Dominanz damals auch war. Er ist der Anker seines Teams hinten und andererseits ist er neben Curry, bis Stand heute muss man natürlich sehen, wie sich die Clay-Situation entwickelt, aber ist er neben Steph Curry auch klare zweite Option bei den Warriors in Offense in dem Sinne, dass er für viele der Bewegungen verantwortlich ist, quasi sowas wie ein Point Center ist, der sich an die Birne stellt mit Ball in der Hand oder Screens stellt und das ganze Konstrukt der Warriors so ein bisschen am Laufen hält. Und da muss ich sagen, deshalb habe ich mich unabhängig der Stats, wo Draymond bei ungefähr 7,5 und 7,5 steht, also lange nicht auf solche, ja, so, wie nennt man das, wenn jemand sehr Zahlen hat, die sehr ins Auge stechen. Das ist bei Draymond sicherlich nicht so, aber deshalb habe ich mich für Draymond entschieden. Was ich noch ganz interessant fand, Pete hat sich in seinem, also für seinen dritten Spieler im Frontcourt hat er sich für Karl Anthony Towns entschieden. Was sagst du dazu?
Ja, kann man auch nehmen. Ne? Also der selbsternannte beste Big-Man-Shooter aller Zeiten spielen natürlich auch eine gute Saison und die Timberwolves sind im Playoff-Rennen. Also du kannst für Cat auch eine Menge Argumente finden. Hatte, glaube ich, aber auch ein paar Spiele, die er ausgesetzt hat. Das ist für mich auch ein Argument immer für eine Oscar-Nominierung, dass die Leute auch eine Großzahl der möglichen Spiele gemacht haben. Und ich bin persönlich einfach kein großer Cat-Guy, weil es bei ihm an der Mentalität mir fehlt, an der Winner-Mentalität. Und ich erstmal sehen muss, dass er eine Mannschaft auch alleine in die Playoffs führt und sich nicht von dem Third Team plus Jimmy Butler durch die Halle schleifen lässt. Aber klar, spielt eine gute Saison wieder. Es gibt Spiele, da ist der unstoppable. Mir fällt gerade das Spiel gegen die Lakers ein, wo er mit Anthony Davis gemacht hat, was er will. Auch interessant, über Anthony Davis hat keiner von uns auch nur ein Wort verloren. Hätte man vor 2 Jahren sicherlich auch nicht gedacht, dass er nicht mal in der Diskussion um den Starterplatz im Westen mitspielt. Aber ist ein Borderline-Kandidat. Ne? Du kannst auf jeden Fall für Cat Argumente finden. Ich denke mal, er wird über die Reserves einen Spot bekommen. Aber jetzt für mich kein direkter Kandidat für die Starting Five.
Ja, interessant. Bist also mehr der Hundetyp als der Katzentyp?
Ja.
Mehr Dogs als Cats?
Generell, ja, das auch. Ja.
Okay. Dann haben wir gerade schon zwei der drei Namen angesprochen, die in dieser Woche bei unserem Startbench oder Cut auf unserem Instagram-Kanal war. Und zwar haben wir euch die Frage gestellt, wer würde starten, wer kommt von der Bank und für wen habt ihr keinen Platz in eurem Kader? Und die drei Spieler waren zum einen Draymond Green, der mein All-Star-Starter wäre. Der zweite Name war Bam Adebayo und der dritte Name war Anthony Davis, Sepp. Dann lass mal hören.
Aus ja, der super. Kalten. Mal wieder, wie eigentlich alle dieser Startbench-Katzenerien, super schwierige Frage. Es ist bei uns auf Insta ziemlich häufig Anthony Davis gecuttet worden. Ich hatte auch erst überlegt, aber kannst du dir das wirklich erlauben, den zu cutten und Bam Adebayo im Team zu lassen. Also ich glaube, über Draymond sind wir uns sicher, der hilft jedem Team in der ganzen Liga auch nochmal ein ganz anderes Level zu kommen.
Aber tut er das?
Ich glaube schon. Also man kann natürlich auch dagegen argumentieren, in den Jahren, wo die Warriors nicht in voller Stärke waren, hat er auch nicht so geglänzt wie in den Jahren davor. Aber seine Kombination aus Vielseitigkeit in der Offense, Playmaking und seiner Defensive Player of the Year Niveau Stärke in der Defense macht ihn für mich eigentlich für jedes Team unverzichtbar. Und ich würde Draymond somit sogar in die Starting Five berufen. Anthony Davis auf die Bank sitzen, weil ich bei ihm mehr Upside sehe als bei Bam, der natürlich im Playmaking etwas vor ihm liegt, aber für mich auch nicht so die Riesenschritte gemacht hat in den letzten Jahren, hat immer noch keinen Dreier. Sein Midrange-Game ist zwar besser geworden, aber es ist jetzt noch kein, sag ich mal, unbestrittener Franchise-Spieler, der Anthony Davis ja schon mal war. Und man darf auch nicht vergessen, Anthony Davis spielt zwar keine gute Saison und hat auch in den letzten Jahren immer wieder Verletzungsschwierigkeiten gehabt, aber der hat auch schon Jahre gehabt, wo er die Pelicans ganz allein in die Playoffs geschossen hat und war auch, wenn man ehrlich ist, der beste Spieler in dem Bubble Run der Lakers. Und ich glaube auch, dass er ein ähnliches Niveau nochmal erreichen wird. Im Moment muss man natürlich auch sagen, LeBron hat eine super hohe Usage Rate bei den Lakers und Anthony Davis ist verletzt. Ne? Die Diskussion war ja bei uns im Instagram-Channel auch so ein bisschen, nimmst du den aktuellen Stand, dann kannst du sagen, okay, cut AD, war verletzt und spielt keine gute Saison. Aber wenn du dir die gesamten Karrieren der Spieler anguckst, dann muss ich schon sagen, ist Bam für mich klar der Schwächste. Wie sieht es bei dir aus?
Boah ja, du hast da eine Menge gesagt, wo ich mein Autogramm auch drunter setzen würde. Also für mich, bei mir ist es so, dass ich da gar nicht so sicher bin, was die Draymond-Sache angeht. Ich würde ihn deshalb sehr, sehr, sehr gerne mal bei einem anderen Team spielen sehen, weil ich mir vorstellen könnte, dass er gerade aufgrund seines Temperaments nicht überall bedingungslos klarkommen könnte. Nicht deshalb, weil er irgendwie ein Arsch wäre, sondern weil ich glaube, es würden sehr viele Leute irgendwie mit ihm anecken. Siehe irgendwie die damals zum Beispiel die Jimmy Butler-Geschichte in Minnesota. Sowas in der Art könnte ich mir mit Draymond auch vorstellen. Deshalb würde ich das sehr gerne mal sehen. Deshalb, was diese All-Time-Sache angeht, wäre Anthony Davis, glaube ich, sogar mein Starter, wenn ich mir überlege, damals in Pelicans Zeiten, wo er quasi noch der reine Big Man war, dieser traditionelle Big Man, immer mit aus dem Post-Up irgendwie agiert hat oder von aus der Midrange, aus dem Face-Up agiert hat. Und damals dachte ich mir, hey, wenn der Typ irgendwann mal einen Dreier drauflegt, dann ist der nicht mehr zu stoppen. Jetzt muss man sagen, hat er sich natürlich jetzt nicht den Dreier angeeignet, den er bedingungslos irgendwie nehmen könnte und treffen würde. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man ihn komplett stehen lassen könnte. Deshalb ist Anthony Davis gerade mit dieser Two-Way-Situation bei mir, glaube ich, sogar mein Starter. Draymond wäre dann in dem Fall mein Spieler von der Bank und Bam würde ich dann in den Urlaub schicken. Einfach aus dem Grund, dass ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass Draymond meine Defense von der Bank auf so ein Level heben könnte, dass ich ohne Zweifel ihn von der Bank bringen würde. Einfach in dem Zusammenhang, dass er gerade im Teamgefüge noch mal stärker ist, glaube ich, als Bam Adebayo, der natürlich auch ein sehr guter Defender ist irgendwie, aber ich glaube, Draymond ist einfach jemand, der die ganze Mannschaft besser macht. Und da sehe ich Bam Adebayo einfach noch nicht, deshalb würde ich den cutten. Aber okay. In dem Zusammenhang habe ich mal noch eine andere Frage, weil genau die Frage habe ich mir gerade gestellt. Und die Entwicklung sehen wir in der Liga ja auch immer wieder. Und es ist ja im Prinzip mittlerweile ein Must geworden, dass jeder Spieler, der auf dem Platz steht, möglichst werfen kann. Alles andere wird ja mittlerweile ja schon beinahe verpönt, wenn Spieler in der Liga stehen, die nicht Dreier werfen können. Und da ist mir das Beispiel Joel Embiid in den letzten Jahren immer wieder in den Kopf gekommen. Und wenn ich ihn spielen sehen habe, habe ich mir das immer wieder gedacht. Du bist jetzt Joel Embiid, Sepp. Und du bist der Joel Embiid, der so, sag ich mal, 3, 4, 5 Jahre in der Liga spielt. Und grundsätzlich aus dem Post-Up kommt und keine, oder sag ich mal, Midrange-Würfe nimmt, aber keine Dreier und nicht vom Perimeter agiert. Würdest du dir den Dreier draufpacken oder würdest du ihn nicht draufpacken? Ich frage deshalb, weil mein Eindruck ist, dass wenn Joel Embiid den Ball, sag ich mal, in der Midrange-Gegend hat, einfach nicht zu stoppen ist. Entweder er nimmt aus dem Face-Up einen Wurf, wenn der Gegner halt einfach zu weit weggeht, oder er überpowert halt jeden Spieler in der NBA und stopft einfach über jeden Spieler in der NBA drüber. Jetzt mal, natürlich gibt es Ausnahmen, aber über 90% der Spieler in der NBA kann er das einfach machen. Und natürlich, wenn er dazu noch Dreier werfen kann, ist er deutlich vielseitiger und es ist auch deutlich schwerer, Leute am Perimeter irgendwie zu doppeln und so weiter. Also das ist jetzt mal außer Frage. Aber dadurch, dass du zusätzlich deine Dreier wirfst, und das war mein Gefühl bei Joel Embiid, verliert man sich teilweise darin, den Ball am Perimeter zu bekommen, so ein paar Steph Curry-Style Crossover machen zu wollen und Dreier werfen zu wollen. Und da denke ich mir, ja, hätte der Typ einfach gar keinen Dreier erst draufgepackt, sondern wäre einfach bei diesem Skillset geblieben, so im Shaq-Style, plus Midrange-Wurf, plus Freiwürfe werfen, da denke ich mir, ja, das reicht auch schon für Hall of Fame.
Ja, auf jeden Fall, sehe ich genauso wie du, sehe ich sogar nicht nur bei nur Joel Embiid so, sondern auch zum Beispiel bei Anthony Davis, der auch aus der Midrange absolut tödlich ist. Und ja, das ist natürlich heute eine Anforderung, die eigentlich jeder Coach an den Big Man stellt. Du musst auch von draußen werfen können. Aber man sieht ja auch teilweise, dass die Jungs sich gar nicht so wohl dabei fühlen. Und Joel Embiid hat das auch schon gesagt. Ja, ich nehme diese 1 bis 3 Dreier pro Spiel und manchmal artet sie auch aus und er nimmt 8, weil ich es muss, weil ich versuchen will, dass das Spiel auseinanderzuziehen und meinen Verteidiger so ein bisschen aus der Zone zu locken. Aber eigentlich besteht nicht so wirklich Grund dazu, weil er in der Zone mit ihm machen kann, was er will. Es ist natürlich so ein bisschen das konservierendere Spiel als immer nur das Gebänge unter dem Korb und in der Midrange. Man schont sich so ein bisschen. Aber ich glaube, dass sich einige Bigmen da keinen großen Gefallen mit tun. Also selbst Dwight Howard oder The Big Penguin Beispiel, haben ja irgendwann versucht, Dreier zu werfen. Lass es einfach. Ne? Andrew Drummond hat nichts in der Dreierlinie verloren. Und da sieht man auch bei jedem Dreier, den er heute ja nicht mehr so häufig versucht, aber in Pistons-Zeiten kam er aus der Offseason und hat irgendwie dann beinahe 3er pro Spiel genommen. Das ist so ein Trend, der sicherlich ab und zu weit geht, dass irgendwie jeder mittlerweile 3er werfen darf und das auch tut. Und einige Big Men werden da sicherlich klassisch besser unter dem Korb aufgehoben. Da, finde ich, sieht man auch einen großen Unterschied zwischen Euroleague und NBA. Es gibt in der Euroleague auch immer mehr Big Men, die werfen, aber nicht so exzessiv und auch nicht so freizügig wie in der NBA. Ne? Also da wird schon noch irgendwie mehr auf Shot Selection geachtet, wenn es um die NBA geht. Und der Post-Up hat natürlich auch noch eine größere Rolle. Der Anteil der Post-Up an den Abschlüssen ist in der NBA natürlich auch immer mehr zurückgegangen in den letzten Jahren. Und die Frage ist, wieso? Ne? Klar sagen die Analytics irgendwie, wir wollen nur Layups und Freiwürfe, aber gerade das resultiert ja oft auch aus einem Post-Up. Ja, da bin ich mal gespannt, wo da der Trend hingeht. Ich vermute aber, dass wir immer mehr Dreier auch von den Big Men sein werden und ja, kostet es, was es wolle. Ne? Also Effizienz hin oder her.
Ja, eigentlich ein sehr interessantes Thema, müsste man sich eigentlich mal länger mit befassen, aber da fehlt uns jetzt definitiv die Zeit für. Wollen wir das letzte Thema noch aufgreifen? Wollen wir nicht? Wollen wir oder wollen wir nicht? Das ist natürlich vielleicht eines der größten Themen in dieser Saison und auch der vergangenen Playoffs noch, und das ist Ben Simmons. Erzähl mal, wieso die Lage ist, was in dieser Woche so passiert ist, was man gehört hat.
Ja, also Ben Simmons ist ja mittlerweile wie GZSZ, ne? Also jeden Tag gibt es irgendwie eine neue Folge, man muss irgendwie hinschauen.
Wer ist in dem Fall dann Joe Gerner?
Joe Gerner ist in dem Fall Daryl Morey, würde ich sagen, der ja sowohl böse als auch gut kann und sich diese Woche mit Elton Brand und Rich Paul getroffen hat, um die Immediate Future, also die nahe Zukunft von Ben Simmons, mal zu klären. Ben Simmons ist ja wieder weiter weg vom Team als noch vor ein paar Monaten der Fall. Gibt immer noch Mental Health Problems als Grund an, nicht beim Team zu sein. Und es hieß jetzt auch, dass Simmons bei seinem neuen Team, wenn er denn getradet würde, mehrere Wochen benötigen würde, um auch wieder spielbereit zu sein. Also man darf ja nur hoffen, dass es ihm mental dann auch bald wieder besser geht. Was natürlich diese Woche noch als neue Komponente dazugekommen ist, ist Tobias Harris, der als Paket geschnürt werden soll von den 76ers und der sich auch jetzt in der Öffentlichkeit schon dazu geäußert hat und, gesagt hat, dass ihm das natürlich sehr nahe gegangen ist. Und er sich da in den letzten beiden Tagen extrem viel mit beschäftigt hat, weil du hast es vorhin schon gesagt, von seinem Team weggeschickt zu werden, das will sicherlich kein NBA-Profi. Und gerade er ist ja auch schon das eine oder andere Mal getradet worden in seiner Karriere. Ja, die Frage ist, überschätzen die Sixers nicht aber seit Monaten den Trade-Wert von Ben Simmons? Ist er wirklich das wert, was Daryl Morey für ihn haben will? Ja, wie siehst du das? Sehen wir noch einen Blockbuster-Trade diese Saison oder wird das eine Farce, die Sixers natürlich auch um eine der Prime-Saisons von Joel Embiid bringt? Ne? Und das darf man nicht vergessen, der nähert sich auch den 30 und man muss für jede Saison dankbar sein, die er einigermaßen fit ist. Ne?
Ja, ich glaube, genau das ist so ein bisschen die Variable, die das Ganze in Bewegung bringen könnte. Und zwar, dass Joel Embiid auf das Management zugeht und sagt, ey Leute, jetzt ist ja aber mal Zeit, dass ihr irgendwas macht. Weil Joel Embiid lechzt nach diesem zumindest einer Teilnahme an den Conference Finals. Will natürlich irgendwie den Ring am Finger haben und mit Ben Simmons hat es schon ganz, ganz gut geklappt, sage ich mal. Und ich denke, Embiid wäre auch nicht der gewesen, der gesagt hätte, nee, so ein Kobe-Shaq-Style, so nee, so das läuft hier jetzt nicht mehr. Entweder er geht oder ich gehe, das wird nicht der Fall sein. Aber er wird sich auch denken, ja Leute, so ein Stück weit kann ich das sicher nachvollziehen, aber irgendwann wäre es auch mal ganz schön, Leute bei uns zu haben, die spielen und die uns dabei helfen können, einen Ring zu gewinnen. Und deswegen denke ich schon, dass es nicht dazu kommt, was Daryl Morey, a.k.a. Joe Gerner, gesagt hatte, von wegen, dass wir das auch noch ein paar Jahre so durchspielen können, dass Ben eben nicht spielt. Und so, mein Gott, dann machen wir das halt so, wenn wir keinen Gegenwert kriegen. Ich denke, das wird nicht passieren. Ob es jetzt zwangsläufig in diesem Jahr schon zu einem Trade kommt, ja, schwierig. Wer kann da die Millionen hinlegen? Gerade in dem Zusammenhang, den du gerade angesprochen hast, mit Tobias Harris noch, das wären beide zusammen verdienen ganz entspannte 67 Millionen ungefähr zusammen. Das ist schon ein ganz schönes Brett, dass man nicht mal eben mit so einem kleinen Two-Team-Deal und ein paar Picks obendrauf irgendwie hinkriegt. Und ja, das wird sicher interessant zu sehen sein. Eine Mannschaft, die ja immer wieder in letzter Zeit mit Ben Simmons in Verbindung gebracht wurde, waren ja eben die Atlanta Hawks. Und ja, da ganz spannend, was so gehältertechnisch auf jeden Fall hinhauen würde, wäre ein Trade, der John Collins, DeAndre Hunter und Kevin Huerter beinhaltet, die dann eben auf das Gehalt von Ben Simmons kommen würde. Wer sagt nein? Wer sagt ja?
Ja, gute Frage. Interessante Namen. John Collins ist, glaube ich, nicht mehr unantastbar bei den Hawks. Kevin Huerter war das aber bis vor ein paar Monaten noch. Deswegen wäre das natürlich interessant zu sehen, ob Trevor Schlenk da seine Einstellung geändert hat. Bringt das die Sixers in eine Position, Contender zu sein? Das wäre die zweite Frage. Also von den Paketen, die so rumgeistern, ne? Also man hört ja auch immer wieder, dass James Harden auf dem Markt sein soll, was ich eigentlich nicht glaube. Wäre das sicherlich ein Paket, was die Sixers schon nach vorne bringen würde. Und wie du eben schon gesagt hast, ich glaube, es muss einfach was passieren. Also ich würde mich nicht wundern, wenn wir den Trade noch bis zur Deadline sehen. Interessanter Trade, aber was sagst du dazu? Würden die Hawks da besser durchwerten und würden die Sixers da besser durchwerten?
Ja, ich meine, auf jeden Fall würde es den Hawks gerade defensiv sicher gut tun. Das ist möglicherweise auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber Ben Simmons war ja in den vergangenen Jahren immer einer der stärksten Defender und ich kann mich daran erinnern, hatte letzte Saison auch lange Zeit irgendwie diesen Ruf, möglicherweise Defensive Player of the Year zu werden. Ich weiß, dass wir auch bei The Vibes da längere Diskussionen zu hatten. Aber das kann sich ja jeder selber nochmal reinziehen, wie er möchte. Also ich denke, den Hawks würde gerade einiges weiterhelfen, unter anderem Ben Simmons. Die Frage, die entscheidend ist, ist, glaube ich, eher die, was Philadelphia dazu sagen würde. Ja, mit Collins, Hunter und Hürter wirst du sicher kein nicht auf einen Schlag Contender. Andererseits hat man drei mehr oder weniger junge Spieler, die allesamt in den Playoffs standen letztes Jahr und dabei nicht schlecht aussahen. Gerade Kevin Huerter, würde ich dabei sagen, der eine richtig, richtig starke Postseason gespielt hat. John Collins haben wir eben länger darüber gesprochen, eben auch. Und ich glaube, das könnte zumindest eine Verbesserung sein zu der aktuellen Situation, aber das ist durch zahlreiche andere mögliche Trades natürlich auch der Fall sein. Deshalb ja, braucht man das jetzt nicht allzu ernst zu nehmen. Das war einfach nur aus dem Hirngespinst,
Ja,
was
aber
gerade so in den
interessant,
Kopf
auch
gekommen ist.
der Fit von Trae Young und Ben Simmons, ne, wäre auch interessant zu sehen. Beide ja nominell Point Guard, beide brauchen aber auch eigentlich den Ball in der Hand. Trae Young noch deutlich mehr als Ben Simmons, der auch als Cutter oder am offensiven Brett oder aus dem Post als Passgeber agieren kann. Aber das wäre auf jeden Fall interessant zu sehen. Ja, man wird sehen. Ich bin mir sicher, dass das nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass wir über das Thema sprechen. Wahrscheinlich können wir einen eigenen Podcast zu diesem Weekly Topic aufmachen. Aber so weit wollen wir nicht gehen. Wir haben jetzt auch schon über eine Stunde erzählt und sind froh, eigentlich ein paar Themen mit euch besprochen haben zu können. Tim, wenn du soweit nichts mehr an Themen zuzufügen hast, wenn auch dein Zettel abgearbeitet ist, dann sind wir durch. An der Stelle nochmal ein großes Dankeschön, dass das heute auch so spontan geklappt hat. Und ja, von meiner Seite dann schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da auf Spotify, kommentiert, ob euch der Podcast gefallen hat. Und ich überlasse Tim an der Stelle das Schlusswort. Haut rein, Jungs, macht's gut. Ciao, ciao.
Ja, ich bin in erster Linie natürlich auch dankbar, dass du heute endlich wieder normale Klamotten anhast. Das hat mir persönlich sehr gut getan. Ja, und andererseits freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen, beziehungsweise wieder hören. Hat Bock gemacht heute. Vielleicht kurzer Hinweis. Seit neuestem kann man auf Spotify auch Podcast-Rezensionen geben, ähnlich wie bei Apple Podcasts. Vielleicht macht das der ein oder andere von euch mal, gibt uns ja, eine positive Rezension. Das hilft uns auf jeden Fall. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende mit reichlich NBA-Action. Und ja, wir hören uns und beziehungsweise sehen uns dann ja, an nächster Stelle. Hau rein.